Radio 1.
Wir wollten doch den Keller ausmisten und nicht zocken.
Ja, sorry, das war früher mein absolutes Lieblingsspiel.
Ich weiß. Das ist doch die alte Videokamera.
Komm, schieß es an.
Hallo und herzlich willkommen zu...
Das ist unsere alte Fernsehsendung. Und das bin ich. Achtung, mit der allerersten Checkerfrage.
Wer hinterlässt die mächtigsten Spuren im Erdreich?
Ich kann mich nicht erinnern.
Checker Tobi 3, die heimliche Herrscherin der Erde. Zum dritten Mal also kommt Checker Tobi auf die große Leinwand. Nach dem Riesenerfolg der beiden ersten Filme mit wirklich einem Millionenpublikum, nun also ein neuer Kinofilm mit Checker Tobi, der in Wirklichkeit Tobias Krell heißt und den ich ganz herzlich grüße. Hallo, schön dich zu hören.
Hallo lieber Knut, ich freue mich sehr bei dir zu sein.
Tobi, als ich den Leuten so erzählt habe, was ich heute mache, ich mache ein Interview mit dir unten am Empfang und auch Kollegen, das ist wirklich erstaunlich, weil jeder lächelt erstmal. Also jeder hat dich irgendwie gern, auch die Erwachsenen, natürlich freuen die sich, dass ihre Kinder dich mögen. Also das muss doch wirklich schön sein für dich, so durch die Welt zu gehen und zu spüren, dass offenbar jeder mit dir was Positives verbindet.
Das ist wirklich sehr schön und ich weiß auch, dass ich damit so ein bisschen in so einer Blase bin, gerade dieser Tage, wo sonst ja eher böse Worte und auch Hass ausgeschüttet werden. Ich bin wirklich in so einer Blase aus Liebe. Weil du hast recht, die meisten Leute sind sehr wertschätzend und wer kann aber auch was dagegen haben, Kinder schlauer zu machen? Wir machen ja wirklich was, wo sich nun keiner drüber beschweren kann.
Das ist wohl wahr. Du sagst so schön, Kinder schlauer machen. Jetzt auch beim Ansehen des dritten Films habe ich mir wieder gedacht, das Interessante ist ja, auch wenn du im Fernsehen bist, im Kika, es sind ja keine belehrenden Filme, Sendungen, sondern es sind Erkundungen gemeinsam mit den Kindern. Ich glaube, auch das ist ein Erfolgsrezept, dass die nicht das Gefühl haben, da erzählt uns jemand, wie die Welt wirklich ist, sondern er entdeckt sie mit uns gemeinsam.
Unbedingt, ja. Ich bin ja kein Lehrer und unsere Sendungen sind auch keine Schulstunden, sondern sind, ich finde, das hast du super gesagt, sind eigentlich ja Entdeckungsreisen oder gelebte Reportagen. Also das ist ja meine Aufgabe, loszugehen und Sachen rauszufinden und eben Leute, die sich mit Themen gut auskennen, so lange zu fragen und zu löchern, bis ich das Gefühl habe, jetzt habe ich es verstanden und jetzt haben es vielleicht auch alle Kinder verstanden. Also das ist deshalb, glaube ich, auf Augenhöhe mit den Kindern, weil ich halt frage, statt zu erzählen.
Musst du dich da manchmal auch sehr verstellen? Also manches weißt du doch auch.
Ich weiß natürlich ganz vieles schon, aber verstellen tue ich mich, glaube ich, trotzdem nicht. Ich tue zumindest nicht so, als wäre ich döver, als ich bin oder so. Ich tue auch nicht so, als wäre ich ein Kind. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Ich bin ein erwachsener Mensch, der erwachsene Experten, Expertinnen trifft. Ich versuche die Fragen dann so zu formulieren, dass die Kinder sich ernst genommen fühlen und ich mich eben nicht verstelle. Dann frage ich halt eben eher so, die Zahnärztin beim Zahncheck zum Beispiel, kannst du noch mal ganz kurz erklären, warum ist denn Zähneputzen so wichtig? Und nicht, hä, aber warum ist denn Zähneputzen eigentlich wichtig? Das wär blöd, die Kinder würden mir das nicht abnehmen.
Hier haben wir jetzt wieder ein großes Rätsel, das erkundet werden soll, das man herausbekommen soll. Und zwar ganz witzig, finde ich, der Ausgangspunkt ist ja, wenn man so will, ein Medium, das wahrscheinlich die Kinder überhaupt nicht mehr kennen. Nämlich eine alte Videoaufnahme. Tobi und Marina finden die irgendwie beim Aufräumen des Kellers. Und da sieht man den 8-jährigen Tobi, der moderiert schon mal eine Show. Da ist natürlich schon mal die Frage, bist du das wirklich selbst? Hast du so früh schon angefangen?
Das bin ich nicht wirklich selbst, keine Archivaufnahme. Also wir haben einen Schauspieler gefunden, Theo, der hat mich als 8-Jährigen gespielt, aber wir haben uns das jetzt auch nicht einfach so ausgedacht, sondern es ist schon eigentlich alles, was wir dem 8-Jährigen Tobi im Film zugeschrieben haben, ist auch autobiografisch. Also ich habe jetzt keine eigenen Shows aufgenommen und ich hatte auch noch mit 8 keine eigene Videokamera, aber ich hatte zum Beispiel einen Kassettenrekorder mit so einem Mikro und habe erste Radiosendungen aufgenommen und habe eine Nachbarschaftszeitung gegründet und Artikel geschrieben und so. Also, dass ich mal Journalist werden wollte und irgendwie Sachen moderieren, das wusste ich tatsächlich als Kind schon und deswegen haben wir das auch in den Film gepackt.
Eine schöne autobiografische Notiz sozusagen ist das dann auch gleich am Anfang und ich habe eben auch darüber nachgedacht, ist wirklich mal interessant für die Kinder zu sehen, Medien verändern sich eben und zwar sehr schnell und wir dachten, eine Videokassette, vielleicht haben die Eltern noch irgendwie eine zu Hause. Wir haben noch ein paar, eben mit solchen Aufnahmen wie bei dir, also so Kinder, Geburtstagen und sowas, das hebt man sich auf. Aber ansonsten werden die sich da auch ein bisschen wundern.
Wahrscheinlich schon, aber das tun sie, glaube ich, bei uns immer mal wieder. Also es gibt, irgendwie habe ich das Gefühl, ja auch je öfter ich so Fragen gestellt kriege und so, ich glaube, auf eine Art sind wir als Format und auch mit den Filmen auf eine angenehme Art und Weise auch altmodisch. Also wir haben auch in den ersten beiden Kinofilmen, wo ich auch schon die Welt bereist habe, habe ich kein einziges Mal mein Handy in der Hand, zum Beispiel. Sondern es ist alles eher so ein bisschen, ich will es nicht Nostalgie nennen, weil das würde das irgendwie verklären, aber es ist ein Film, der, oder es sind immer Filme, die auf eine schöne Art und Weise, finde ich, selbstgemacht daherkommen und nicht so sehr quasi den technischen Fortschritt, überhaupt Technik in die Mitte stellen, sondern eben den Menschen und die Suche nach Antworten.
Und dann können wir jetzt gleich am Anfang mal verraten, also was passiert dann eigentlich? Also was ist die große Frage, die diesmal aufgeworfen wird, die auch was, ich finde, was Großartiges hat, was Mystisches fast. Ne? Also, aber sie kommt ja auch von der Videokassette,
genau.
Ist ja klar.
Im Grunde stelle ich mir die Frage diesmal selbst, indem mein achtjähriges Ich, das ich gerade noch auf der Videokassette gesehen habe, der hat sich, das muss im Jahr 1994 gewesen sein, mit dem Thema Erde, Boden unter unseren Füßen beschäftigt und hat damals eine Frage in diesem selbstgemachten Video, vielleicht der ersten Checker-Sendung, wenn man so will, gestellt. Und diese Frage lautet, wer hinterlässt die mächtigsten Spuren im Erdreich? Ist also sowas wie die allererste Checker-Frage. Lange bevor Tobi zum Checker wurde, hat er als Kind diese Frage schon gestellt. Und als erwachsener Tobi fällt mir die Antwort nicht mehr ein, obwohl ich mir diese Frage ja als Kind selbst ausgedacht habe. Und dann erscheint mir dieser Achtjährige auch noch, so ein bisschen wie bei, ja, gibt tausend Filmvorbilder natürlich, wo das irgendwie so passiert mit Zeitreisen und das innere Ich, das auftaucht und personalisiert ist und sagt so, also wenn du die Antwort nicht mehr weißt, dann bist du entweder ein langweiliger Erwachsener geworden oder irgendwas anderes stimmt nicht. Also mach dich auf die Suche. Und das lässt mich nicht los und dann geht's wieder mal auf eine weltumspannende Reise auf der Suche nach der Antwort.
Checker Tobi 3, die heimliche Herrscherin der Erde. Wir haben es ja schon gerade gehört von Tobi. Also es ist die große Ausgangsfrage und ich finde die ganz wunderbar. Also wer hinterlässt die mächtigsten Spuren im Erdreich? Und da hat man doch sofort ein paar Antworten parat und sagt sich, warum muss er da jetzt eine große Weltreise antreten? Ich wäre jetzt zum Beispiel, das kommt auch vor im Film, erstmal wirklich so auf Regenwürmer und sowas gekommen, weil die ja so viel machen. Und weil im Boden ja so unendlich viele Kleinstlebewesen sind. Ich dachte, so in die Richtung geht's.
Mhm. Dachten wir auch eine Weile, als wir den Film geschrieben haben. Wir haben wirklich auch, als wir uns die Frage ausgedacht haben, viele Umfragen gemacht bei Kindern, auf was kommt ihr so, bevor wir das irgendwie in den Film geschrieben haben. Da kam dann ganz oft, habe ich die Antwort Dinosaurier gehört, weil die so große Fußabdrücke gemacht haben, weil sie so riesige Wesen waren. Eine ganz tolle Kinderantwort war auch, naja, das muss der Mensch sein, weil der hat ja zum Beispiel U-Bahn-Schächte in die Erde gebaut. Das ist ja auch mächtige Spuren unter der Erde. Und auch der Mensch wird irgendwie im Film mal kurz angedacht, aber es ist, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, am Ende doch was anderes.
Was Überraschendes durchaus. Und diese Reise ist natürlich sehr abenteuerlich. Das macht ja immer Spaß bei deinen Filmen. Man ist eben dabei, wenn du nach Madagaskar zum Beispiel fährst, dir da die Tier- und Pflanzenwelt ansiehst. Du bist Spitzbergen, da fährst du hin. Und auch bei den alten Spuren der Maya in Mexiko. Nach welchem Prinzip entstehen denn dann solche Reisen, also solche Stationen? Die muss man sich ja vorher genau überlegen.
Ja, also man könnte jetzt ja denken, wo wollten wir immer schon mal hinreisen? Kommen wir und denken uns das so aus. Ganz so ist es nicht. Sondern wir wissen am Anfang immer erstmal das Metathema des Films. In dem Fall jetzt eben die Erde unter unseren Füßen. Und dann beginnt die Recherche. In dem Fall war das die Regisseurin Antonia Simm, die eben vorher auch wirklich viele Dutzende Checker-Folgen gedreht hat, die also genau weiß, wie man für Kinder dokumentarisch erzählt. Und die hat dann einfach geguckt, was sind denn Themen, die wir zum Thema Erde erzählen können und wo gibt es Orte, wo man das wunderbar erzählen kann. Und dann wird zum Beispiel klar, dass die Klimakrise den Boden an vielen Stellen austrocknet. Es gibt ja große Verwüstungen, also die Wüsten wachsen. Und wo kann man das gut erzählen? Madagaskar ist ein Land, das arg von der Klimakrise betroffen ist, auch insbesondere was Böden angeht. Dann sind wir auf einen irren Saatguttresor gestoßen, der in Spitzbergen steht und im Permafrostboden Samen aus aller Herren Länder beherbergt, wo die irgendwie eingelagert werden für den Fall, dass irgendwo mal eine Pflanze ausstirbt. Das ist wirklich wie in einem James-Bond-Film eigentlich. Und die Mayas, also die Spuren der Vergangenheit, die haben wir dann, oder Thema Archäologie, eben in Mexiko verortet. Und so kommen diese Länder zustande und dann auch die verschiedenen Expertinnen und Experten und die ganzen Reisen.
Und die sind für mich immer ganz besonders reizvoll, also diese Experten und Expertinnen, weil das sind immer Leute, die haben eine Botschaft, die wollen auch was erreichen, die wollen auch was vermitteln, wie du gerade auch gesagt hast, Umweltschäden, aber auch Bewahrung eben dieser uralten Spuren, die auch bedroht sind. Also man merkt, das sind mal Leute, die ihr aussucht, die wollen wirklich dabei sein und die wollen da was erzählen.
Und das Tolle ist auch, dass die zusätzlich eben auch ganz viel in den Film mit reinbringen. Mhm. Wir machen ja eine seltsame Mischung aus Fiktion und Dokumentarischem immer. Und neben dem fiktionalen Rahmen, eben ein Achtjähriger taucht in der Jetztzeit auf und spricht mit mir und es bin irgendwie ich, sind die restlichen Reisen ja weitgehend dokumentarisch. Und wenn wir zum Beispiel wir haben dann irgendwann eine deutschsprachige Madagassin gefunden, die Biologin ist, promovierte Biologin, Hanscha heißt sie und die lebt in Bonn mittlerweile, ist aber auf Madagaskar geboren und ganz tolle Geschichte. Bildung hat es geschafft, dass sie aus einem eigentlich chancenlosen System ausgebrochen ist. Ist aber eine andere Geschichte, aber die haben wir getroffen, haben festgestellt, die ist die perfekte Besetzung als Expertin Und Hanscha hat aber natürlich ein viel tieferes Wissen über ihr Land, als wir jemals aus Deutschland recherchieren könnten, sodass die dann auch wiederum, sobald sie feststeht als Expertin, ganz viel in unsere, in unseren Film und die Entwicklung wieder mit reinbringt. Und so ist es bei all den Protagonistinnen. Und das ist total schön, finde ich, wie sich das dann so befruchtet, wie die dokumentarische Recherche dem Film so viel hinzufügt, was wir uns selbst gar nicht hätten ausdenken können.
Und auch das ist, glaube ich, für Kinder ganz reizvoll, zeigt immer so einen einfach normalen Dokumentarfilm sozusagen. Das ist ein Genre, damit können sie nicht viel anfangen. Abgesehen von einer tollen Ausnahme, Zirkuskind. Das
oh
ist
ja,
ein Dokumentarfilm. Großer ist der
Fan.
Super, ne?
Ja.
Ich auch. Wirklich ein Dokumentarfilm für Kinder. Aber ja, in der Regel ist das ja kein Genre für Kinder. Und ich denke, durch eure Genre-Mischung bekommt ihr das eben hin, dass Kinder da folgen?
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eines der Rezepte. Ich glaube, dass die Kinder auch in so großer Zahl ins Kino gehen, hat natürlich bestimmt auch viel mit der Kraft unserer Fernsehmarke einfach zu tun. Ja. Aber ich glaube, dass die Kinofilme so viele Leute begeistern, liegt daran, genau wie du sagst, dass wir halt eine dokumentarische Reise immer wieder verbinden mit einer spannenden Geschichte, mit einer Rätseljagd, mit einer Schatzsuche, mit eben einer Suche auf eine Frage, die in der Vergangenheit mal gestellt wurde und so. Das ist ja alles so ein bisschen mystisch, drei Fragezeichen mäßig. Mhm. Und das verbinden wir aber eben mit echten Reportagen. Und auch noch spannend ist ja wahrscheinlich der Punkt, dass ich kein Schauspieler bin, sondern eben ein Reporter. Und ich spiele ja Checker Tobi nicht, sondern das bin ja irgendwie einfach nur ich. Und das ist, glaube ich, auch nochmal spannend, weil die Kinder dadurch ein Angebot haben, sich mit nicht eben einer Figur zu identifizieren, wie bei anderen Filmen meistens, sondern eben mit einem echten Menschen, der für sie auf eine Suche geht. Und ich glaube, diese Mischung ist wahrscheinlich das, was dann unsere Filme so ausmacht, würde ich sagen.
Und von dieser echten Person lernen wir jetzt sogar noch etwas mehr kennen. Wir gehen auch zurück in die Kindheit, wenn auch fragmentarisch, weil irgendwann bricht ja diese Kassette ab. Aber es ist eben ein schöner Blick zurück und es ist vor allem auch ein Blick in die Wunder der Welt. Erneut kann man also die Welt erkunden. Im Kino Checker Tobi 3, die heimliche Herrscherin der Erde, ist jetzt also da. Ich danke dir ganz herzlich, wünsche dir natürlich ein tolles Jahr noch. Gerade ist angefangen und freue mich auf den vierten Checker Tobi. Mach's gut.
Mach's gut, Knut. Danke dir sehr. Tschüss.